Herzlich willkommen. Ich bin der Michael, arbeite hauptberuflich beim BSI, beschäftige mich jetzt seit knapp 3 Jahren mit dem Cyber Resilience Act und habe im Zuge dessen ein Projekt mit dem Alex.
Ich bin Alex, ich bin von der Free Software Foundation Europe und beschäftige mich auch hauptberuflich mit dem CRA als auch mit anderen Themen, die freie Software betreffen.
Genau, und wir haben über den Dialog für Cybersicherheit ein Projekt über die Rolle, die der CRA für Open Source spielt und eventuell auch spielen kann. Was ist der Dialog für Cybersicherheit? Das ist ein Projekt vom BSI selbst, um mit verschiedenen Stakeholdern, hauptsächlich der Zivilgesellschaft, in Austausch zu treten und über mehrere Themen, die irgendwas mit Cybersicherheit zu tun haben, zu diskutieren. Dafür gibt es auch einmal im Jahr die sogenannte Denkwerkstatt und da werden Workstreams, also Projekte ausgewählt, die dann ein Jahr lang begleitet werden. Der Alex und ich, wir haben uns vor knapp über einem Jahr auf der FrostCon getroffen. Irgendwann ist jemand gekommen und hat gesagt, wir haben hier noch ein Fass Bier, was sollen wir damit machen? Wir waren nicht die Ersten, aber unsere Hände waren relativ schnell oben mit, lasst uns das anstechen. Dann musste das ausgetrunken werden, weil Bier wird schnell schal. Und während wir das ein oder andere Bier getrunken haben, haben wir uns überlegt, was kann man denn mit dem CRA machen und was kann der CRA eventuell mit Open Source zu tun haben? Und haben uns überlegt, lass uns für den Dialog für Cybersicherheit ein Workstream-Projekt einreichen. Und das ist letztes Jahr im November auf der Denkwerkstatt dann auch angenommen worden. Für den Workstream, der jetzt schon fast das Jahr lang läuft, wir haben mehrere Treffen gehabt, immer erste Dienstag im Monat. Es gab Arbeitstreffen, weil wir, kommen wir noch dazu, Fragebögen veröffentlicht haben, die dann gewisse Fragen in Bezug auf Open Source und CRA klären sollten. Wir haben eine Vortragsreihe gestartet mit 3 Teilnehmern, die bis jetzt Vorträge gehalten haben. Und wir haben im August zur diesjährigen FrostCon schon einen Vortrag gehalten und das ist jetzt der 2. Vortrag, wo wir die Endergebnisse oder Auszüge aus den Endergebnissen von unseren Fragebögen mit vorstellen wollen. Was ist der Cyber Resilience Act? Die Kommission hat 2022 einen Vorschlag für eine Regulierung eingebracht, wo es darum geht, Produkte, die auf den europäischen Markt kommen, sind nicht sicher genug in Bezug auf Cybersicherheit. Da muss man was machen. Und dann wurde ein Vorschlag eingereicht, der dann auch relativ lange verhandelt wurde. Und das Prinzip ist, so wie wir das für Safety jetzt schon haben, also jemand, der ein Gerät oder ein Produkt anfasst, stirbt nicht gleich nach einem elektrischen Schock. Das ist Safety unter dem CE-Kennzeichen, kommt jetzt Cybersicherheit unter das CE-Kennzeichen. Das heißt, Produkte mit digitalen Elementen, wird das genannt, müssen jetzt Cybersicherheitseigenschaften erfüllen. Und Produkte mit digitalen Elementen, es gibt ein paar Ausnahmen wie Kraftfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt, Medizinprodukte, ist halt wirklich fast alles IoT-Geräte, Fernseher, Betriebssysteme, Handys, inklusive Betriebssysteme. Also die Palette ist relativ groß und breit. So, 2 Hauptziele gibt es im CRA. Einmal, dass die Produkte sicherer werden in Bezug auf Cybersicherheit und dass nicht nur, wenn sie auf den Markt gebracht werden und verkauft werden, sondern dass Cybersicherheit schon während der Entwicklung mitgedacht wird. Dort gibt es dann die fancy Begriffe wie Security by Design, Security by Default. Das heißt, es muss halt schon von Anfang an überlegt werden, wie ich mein Produkt sicher halten kann, dass relativ wenig Daten aufgenommen werden, dass ich ein bisschen datensparsam bin und geht schon mit Zugangsbeschränkungen los. Man kann sich auch manchmal für manche Produkte mit 2-Faktor-Authentifizierung oder Mehrfaktor-Authentifizierung befassen. Das zweite Thema ist, dass Nutzer dieser Produkte in die Lage gebracht werden sollen, Produkte auszuwählen, die eben ein gewisses Maß an Cybersicherheit haben. Das heißt, Hersteller müssen dann auch ihre Dokumentation so anpassen, dass als Nutzer die Möglichkeit besteht, die Cybersicherheit dieser Produkte einzuschätzen. Was müssen Hersteller dafür tun? In der Regulierung gibt es sogenannte allgemeine Produktanforderungen. Die müssen Hersteller umsetzen, bevor sie ihr Produkt auf den Markt bringen. Und diese Eigenschaften müssen dann, wenn sie auf dem Markt sind, auch eingehalten werden. Sie müssen Schwachstellen behandeln können. Sprich, wenn irgendwo eine Schwachstelle kommt, muss es einen Prozess geben beim Hersteller, wie er diese Schwachstelle mitigieren kann und wie er darauf reagieren kann. Hersteller müssen technische und Nutzerdokumentation bereitstellen. Sie müssen Schwachstellen melden. Das heißt, ab nächsten Jahr im September müssen aktiv ausgenutzte Schwachstellen gemeldet werden. Dafür gibt es auf EU-Ebene eine Plattform, wo die hingegeben werden können oder wo die eingegeben werden können. Und jeder Mitgliedstaat hat ein sogenanntes C-Cert, wo dann auch nochmal die Schwachstellen hingemeldet werden. Der Cyber Resilience Act an sich steht nicht alleine. Die EU hat 2008 das sogenannte New Legislative Framework eingeführt. Das ist im Prinzip, kann man sich das vorstellen, wie ein riesengroßes Gesetz für Produktregulierung, wo es mehrere Regulierungen gibt, die in dieses riesengroße Gesetz integriert werden. Da gehört der Cyber Resilience Act dazu für die Produkte, da gehört auch die KI-Richtlinie, die jetzt in Kraft getreten ist, dazu. Da gehört auch die Maschinenrichtlinie dazu, die für Produkte schon diese Safety-Aspekte mit beinhaltet. Das heißt, der Cyber Resilience Act an sich bringt Cybersicherheit neu dazu. Das, was er macht, im Kontext gesehen, ist aber nichts Neues. Das New Legislative Framework an sich ist eine Marktzugangsvoraussetzung und die Idee war, dass Produkte auf den europäischen Binnenmarkt gebracht werden können, ohne dass alle Produkte vorher geprüft werden. Sprich, es gibt dann Konformitätsbewertungsverfahren, entweder Self-Assessment oder Überprüflabore oder Zertifizierungen, kommt auf die Produktkategorien an. Die Produkte kommen auf den Markt und dann gibt es nachgelagert eine Marktüberwachung, die die Produkte überprüfen kann. Und wenn die Anforderungen nicht eingehalten werden, dann werden die wieder vom Markt genommen über die Marktüberwachung. Und dann können die Hersteller auch mit substanziellen Strafen belegt werden. Ein Punkt, der für Open Source ein Stück weit interessant ist, im Cyber Resilience Act sind es freie Open Source Software ausgenommen. Die müssen die Anforderungen des Cyber Resilience Acts nicht erfüllen. Der Punkt ist, Open Source muss das Ganze nur erfüllen, wenn es einen kommerziellen Hintergrund gibt. Das heißt, wenn jemand als Hersteller das Open-Source-Projekt oder Open-Source-Produkt verkauft und damit Geld verdient. Und das ist auch ein Punkt, der wieder über das New Legislative Framework kommt. Da gibt es den sogenannten Blue Guide, wo bestimmte Erklärungen zu dem ganzen Thema da sind. Und dort wird eben auch gesagt, ein Produkt auf den Markt bringen bedeutet, dass jemand, selbst wenn er es kostenlos bereitstellt, eine kommerzielle Absicht dahinter hat. Er will damit Geld verdienen. Und da fallen schon wieder wahnsinnig viele Open-Source-Projekte raus, die da sind, damit jemand das für sich weiter nutzen kann, so wie er das weiter nutzen will. und der Punkt Bereitstellung, das bezieht sich wirklich auf jedes einzelne Produkt und es ist wirklich das Produkt und nicht die Produktserie. Wenn ein Produkt, eine Waschmaschine zum Beispiel beim Cyber Resilience Act, der umsetzungsmäßig im Dezember 27 dann vollends in Kraft tritt, die Waschmaschine aus der Serie am 10.12. verkauft, muss die Anforderungen noch nicht alle erfüllen. Am 12.12. verkauft, muss sie alle Anforderungen des Cyber Resilience Acts erfüllen. Das heißt, es geht immer um einzelne Produkte, die die ganzen Anforderungen erfüllen müssen.
Genau, also wir haben jetzt gelernt, es gibt eine Produktregulierung und wir haben gelernt, es ist eine Markteintrittsregulierung. Gleichwohl haben wir eben auch gelernt, dass freie Softwareprojekte jetzt nicht unbedingt Produkte sind. Gleichwohl gibt es aber eben freie Softwareprodukte. Und deswegen hat sich der CAA dann eben über die Ausnahme für freie Softwareprojekte hinaus überlegt, dass man eben den Bereich Open Source Software, freie Software nochmal dezidiert regulieren muss, also dass man da hier jetzt spezielle Regelungen einführen muss, spezielle Artikel. Und deswegen hat der Gesetzgeber sich gedacht, wir führen mehrere Rollen ein. Also wir haben jetzt schon gehört, es gibt halt Hersteller, das ist ja relativ klar. Also ich baue ein Open Source Produkt, dann bin ich eben ein Hersteller, habe ein Produkt und bin entsprechend auch unter dem CAA reguliert. Die Frage ist aber, was ist eben, wenn ich ein Projekt habe, was dann in irgendeiner Art und Weise in einem Produkt am Ende des Tages landet. Und für diesen Fall hat der Gesetzgeber eben die Steward-Rolle, also den freie Software-Verwalter, eingeführt. Das sind also diejenigen, die ein Projekt haben und deren Projekt am Ende in einem Produkt landet, sie selber aber eben kein Produkt haben. Und dann gibt es natürlich eben noch die besagte Ausnahme, also ich habe was, was überhaupt keinen kommerziellen Hintergrund hat, ich bin kein Produkt, mache einfach nur irgendwie ein bisschen Code, stelle den zur Verfügung, dann bin ich komplett rausgenommen. Also wir haben im Prinzip drei Rollen, ja, bin ein freies Softwareprojekt, bin ausgenommen, ich bin Steward, helfe also jemanden, mein Projekt in ein Produkt zu bekommen oder ich bin am Ende des Tages eben Hersteller und habe ein Produkt. Und jetzt natürlich ein bisschen die Frage, wie diese Leute interagieren und was die denn so für Vorgaben haben. Also ich bin jetzt ein Hersteller und als Hersteller bin ich auch für die freie Software in meinem Produkt verantwortlich. Das bedeutet, ich nehme irgendwo Code her, tue das dann in meinen Kühlschrank reinbasteln, also bin ich für diesen Code auch verantwortlich. Egal, ob ich den jetzt selber geschrieben habe oder ob ich mir den irgendwo zusammensammle und da hinein tue. Das bedeutet auch, ich muss in der Lage sein, diese Schwachstellen zu behandeln und zu adressieren. Und wenn ich eben mit einem Projekt zusammenarbeite, also einem Steward dann in dem Fall, muss es auch möglich sein, diese Schwachstellen dann entsprechend zu melden und einen Patch zur Verfügung zu stellen. Und hier ist es interessant, dass der Gesetzgeber auch gesagt hat, dass der Patch immer mit allem geteilt werden muss. Also egal, wo der Patch herkommt, ob der jetzt vom Hersteller kommt, ob der vom Steward kommt, muss er grundsätzlich eben mit allen geteilt werden, also so im ganz im Sinne des freien Softwaregedanken. Das ist noch relativ interessant, aber wir sehen schon mal hier, die Pflichten sind alle beim Hersteller. Ja, also weder bei einem Projekt noch bei einem Steward, das sind die Pflichten, die der Hersteller hat. Und die Frage ist dann ein bisschen, ja, wie kommt er denn eben am Ende des Tages an das Projekt? Und da sehen wir, dass momentan schon erste Unternehmen, potenzielle Hersteller unter dem CAA, eben versuchen, an solche Projekte heranzutreten. Das ist jetzt, kann man ziemlich schlecht lesen, weil es ein bisschen grau ist. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Licht. Jedenfalls, also das ist vom Curl-Projekt. Der Kerl hat eine E-Mail gekriegt von eine indische Firma war das, die dann geschrieben haben, ja, wir müssen jetzt hier CAA-compliant werden, gib uns mal das und das und das und das und das. Und das ist natürlich nicht der Weg, wie Hersteller an Projekte herantreten sollen, an potenzielle Stewards herantreten sollen, um eben an diese Informationen zu kommen, um dann eben ihre Pflichten, wie wir gesehen haben, entsprechend zu erfüllen. Also hier muss es einfach andere Wege geben und die sind auch vom Gesetzgeber entsprechend schon vorgesehen worden. Also wir haben die Möglichkeit über Guidance, also das sind so Richtlinien, wenn man so will, auf den Markt zuzugehen und zu sagen, also wenn du Hersteller bist, hast du das und das zu tun, wenn du Steward bist, hast du das und das zu tun. Und überhaupt wird da auch erstmal erklärt, wo sozusagen die Schwellen sind. Die Frage ist natürlich auch eben zum Beispiel bei einem freien Softwareprojekt, oft sind da Spenden vielleicht in dem Projekt oder es gibt Sponsorships oder ähnliches. Auch das macht ein Projekt noch nicht zu einem Produkt. Ja, also man kann sozusagen mit seinem Projekt auch bis zu einer gewissen Grenze damit ja, Geld machen sozusagen, ohne dass man ein Produkt wird. Und das muss aber eben genau definiert sein. Ja? Also es kann das jetzt zum Beispiel eben an so einem Charity-Status, also so eine Gemeinnützigkeit aufhängen. Man kann aber eben auch durchaus als Unternehmen Steward sein, wenn man dann eben am Ende des Tages kein Produkt hat. Und um das zu definieren, das passiert eben in so einem Guidance-Papier. Also was der Gesetzgeber macht, ist zu sagen, es gibt diese drei Rollen, ne? Hersteller, Steward, du bist raus. Und was in der Guidance passiert, ist jetzt nochmal auszubuchstabieren, ja, wann bist du denn eigentlich genau Steward? Also wie viel Geld kann da im Umlauf sein und wie genau sieht das aus? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es da? Darüber hinaus gibt es noch einen relativ großen Baustein, das ist die Standardisierung. In der Standardisierung wird dann eben auch nochmal genau festgelegt, wie diese Prozesse abzulaufen haben. Es gibt horizontale, vertikale Standards, führt jetzt ja auch ein bisschen zu weit, aber sozusagen das Ganze wird sozusagen auch nochmal mit Standards unterlegt und dann gibt es auch noch sowas wie Attestation, also dass man sozusagen bestimmte Teile einfach mal grundsätzlich attestiert und dann halt eben die in solchen Produkten aufgehen können. Darüber hinaus gibt es noch Implementing und Delegated Acts. Das steht auch im Gesetz selber drin. Ein Delegated Act ist etwas, was die Kommission zu tun hat. Also da steht dann drin, es gibt noch Regulierungsbedarf und dieser Regulierungsbedarf wird eben dann von der Kommission in so einem Delegated Act durchgeführt. Das wird passieren, das ist zum Beispiel bei der S-Bomb der Fall, also das Gesetz sagt zum Beispiel, ne, es gibt eine S-Bomb, aber wie diese S-Bomb jetzt aussehen soll, was da drin zu tun ist und so weiter und so fort, das wird in einem Delegated Act geklärt, das passiert jetzt auch alles noch nebenbei,
S-Bomb wird im Implementing.
Stimmt, genau. Und ein Implementing Act ist grundsätzlich das, wo die Kommission die Möglichkeit sich offen lässt, nochmal nachzuschärfen, falls sie denn merkt, dass der Markt jetzt keine wirklichen Antworten auf die entsprechenden Fragen finden. Also wenn die jetzt zum Beispiel keine gute S-Bomb finden, dann kann die Kommission dahergehen und kann sagen, na, es gefällt uns nicht, S-Bomb sieht jetzt so und so aus. Und die Frage, die wir uns gestellt haben bei unserem Fässchen Bier, ist, wie wir denn da jetzt sinnvoll auf diese ganzen Prozesse irgendwie so einwirken können, dass wir halt das freie Software-Ökosystem entsprechend schützen können, dass wir halt sicherstellen können, dass ihr mit euren Projekten weitermachen könnt, ohne mit irgendwelchen lustigen E-Mails behelligt zu werden. Oder aber eben, wenn ihr denn in Produkten aufgeht, sozusagen, dass das so passiert, dass ihr jetzt nicht irgendwelche Konsequenzen fürchten müsst oder ähnliches. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir, also wir haben schon viele Kontakte auch zu verschiedenen Projekten, zu verschiedenen Herstellern gehabt, haben da auch immer ein Gefühl dafür gehabt, wo denn so die Probleme liegen könnten, also eben zum Beispiel so die Schwellen, ne? Ab wie viel Geld ist man dann ein Hersteller oder wie viel Geld kann man in seinem Projekt haben, ohne Hersteller zu sein, und haben uns dann gedacht, am besten wir machen eigentlich mal einen Fragebogen und versuchen mal die Leute da draußen ein bisschen wachzurütteln und mal zu fragen, wie die denn auf den Cyber Resilience Act gucken und versuchen dann sozusagen aus den Antworten, die wir bekommen haben, herauszuextrahieren, wie wir dann sozusagen uns an die Kommission wieder wenden, beziehungsweise an die Implementierer, Marktaufsichten dann auch, wie man denn da jetzt am besten dann sozusagen der ganze Teil, der jetzt in der Implementierung des Cyber Resilience Act noch unklar und offen ist, so adressiert, dass wir eben freie Software entsprechend schützen können. Was wir gemacht haben, ist, wir haben 6 Fragebögen erstellt, 3 in Deutsch, 3 in Englisch. Also wir haben das sozusagen auch über den deutschsprachigen Rahmen hinaus versucht zu adressieren, das Thema. Haben uns eben einmal an die Stewards gewendet, einmal an Projekte gewendet und einmal an Hersteller in den entsprechenden 2 Fragevarianten der Sprachen und haben das auch im Vorfeld, bevor wir das gemacht haben, natürlich auch mit anderen Playern, die hier im CAA aktiv sind, gegengespiegelt, haben da Feedback uns da geholt, haben das freie Softwareprojekten gegeben, haben mit der Open Source Business Alliance gesprochen, der Linux Foundation, der Eclipse Foundation und anderen, haben dann diesen Fragebogen für 2 Monate der Weltöffentlichkeit zur Verfügung gestellt, haben dann vor gut einem Monat auf der FrostCon die ersten Ergebnisse aus diesem Fragebogen vorgestellt, haben dort auch nochmal aufgerufen, dass die Leute mitmachen sollen. Das hat dann auch insgesamt ganz gut geklappt. Und wir sind jetzt sozusagen genau Ende August an dem Punkt gewesen, dass die 2 Monate um waren, der Fragebogen fertig, und wir haben halt 345 Antworten bekommen, davon waren 83 vollständig. Für uns war nie wichtig, dass die Fragebogen vollständig ausgefüllt werden. Für uns war es auch nie wichtig, dass jetzt Tausende von Leuten diese Fragebögen ausfüllen, sondern vor allen Dingen Leute diese Fragebögen ausfüllen, die sich mit dem Cyber Resilience Act schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, befasst haben, also wo schon ein gewisses Wissen da ist, die sich vielleicht auch schon damit auseinandergesetzt haben, ob sie zum Beispiel ein Steward werden wollen und da vielleicht schon mal erste Prüfungen gemacht haben. Und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Dass wir da eben am Ende des Tages Antworten gekriegt haben, mit denen wir arbeiten können. Also für uns war es eben wichtig, dass wir uns an natürlich die Betroffenen wenden und dass wir anhand dieser Antworten, die wir bekommen haben, sozusagen die Problemfelder, die wir ein Stück weit gefühlt haben, würde ich mal sagen, noch mal ein bisschen abklopfen im Markt, um rauszufinden, ob wir denn hier auf der richtigen Linie sind. Das hat soweit ganz gut geklappt und jetzt wollen wir mal ein bisschen reingucken, was uns sozusagen auffällt. Also was ganz klar ist, ist, dass halt eben diese Rollendefinition auf jeden Fall noch klarer gezogen wird. Nur ungefähr die Hälfte der Leute kennt sich damit aus, wer sie denn am Ende des Tages denn wirklich unter dem Cyber Resilience Act sind. Und eine andere Frage ist auch so eben diese Schwellen, ne? Wie viel Spenden, wie viel Einnahmen kann ich denn haben, um trotzdem noch ein Steward zu sein oder eben vielleicht gar nicht unter den CAA zu fallen. Es gibt immer wieder Befürchtungen, dass eine Drucksituation entsteht, also dass Hersteller, wie wir das vorhin eben in dieser E-Mail gesehen haben, auf die Projekte zugehen, die unter Druck setzen, sagen, hey, hier CAA-compliant, ihr müsst das jetzt machen. Dass die da so ein bisschen da rauskommen. Ein schönes Zitat, was wir da gefunden haben, ist sicherlich so, I like to do software engineering, not management. Und das ist, glaube ich, auch so das, was uns so ein bisschen antreibt. Also wir wollen halt sicherstellen, dass die Leute weiter an ihrem Code rumbasteln können und jetzt nicht irgendwie mit Formularen konfrontiert werden oder eben rechtlichen Problemen. Insgesamt wird auch immer wieder das Thema aufgemacht, dass das alles sehr teuer werden wird und die Frage so ein bisschen ist, wo kommt die Kohle dafür her? Damit einhergehend dann auch, dass vielleicht zum Qualitätsverlust in den Projekten kommt. Und andere Fragen, mit denen wir uns jetzt nicht so sehr beschäftigt haben, aber die natürlich auch noch vor uns liegen, sowas wie die SBOM-Frage, Supply Chain Attacks, Lizenzprobleme und ähnliches, aber sozusagen mal die Punkte, die bis vor den Klammern stehen, das sind immer die, mit denen wir uns insbesondere beschäftigt haben. Und ich jetzt dir nochmal.
Genau, jetzt so Auswertung von dem Projektefragebogen. Das, was wir jetzt hier aufgeschrieben haben, sind Teile davon. Das sind auch Antworten, die sich ein Stück weit gehäuft haben, wo man schon gewisse Tendenzen sieht. Es ging, wie gesagt, nicht um Quantität, also es ist keine quantitative Abfrage gewesen und es waren auch einige Antwortfelder, wo einfach freitextmäßig die Leute reinschreiben konnten, was auch immer sie wollten. Das heißt, es ist nur bedingt repräsentativ, es gibt trotzdem gewisse Dinge wieder. Und was immer wieder ein Punkt war, gerade für Projekte, was bedeutet der CAA für mich? Also es ist an vielen Stellen immer noch unklar, wie Projekte davon betroffen sind. Und das geht auch so weit, dass man sagt, es gibt jetzt keine wirklichen Anforderungen, die Projekte erfüllen müssen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Projekte die Anforderungen von sich aus schon erfüllen und auch dort die Frage, was müssen die denn machen? Also was müssen die Open-Source-Projekte denn erfüllen, wenn sie das freiwillig machen wollten? Eine große Frage, wie gesagt, Spendenhintergrund, was bedeutet kommerzieller Hintergrund? Und auch das wird häufig wieder gespiegelt. Es gibt ja Meldepflichten für die Hersteller, wenn sie in einer Open-Source-Komponente, die Sie bei sich einbinden, eine Schwachstelle finden, müssen Sie die Informationen dazu bis zum Projekt zurückspiegeln. Wenn Sie einen Fix zu der Schwachstelle entwickeln würden, müssen Sie den bereitstellen. Bedeutet nicht, dass das Projekt das dann integrieren muss, aber die müssen Zugang zu diesem Patch bekommen. Und in vielen Diskussionen besteht die Angst, dass Hersteller machen das ja sowieso nie. Die müssen es machen, das steht im Gesetz drin. Das heißt, was kann man denn als Projekt machen, wenn man mitkriegt, dass das jemand nicht weitergibt? Also auch da ist der Bedarf da, dass man dort Guidance findet, an wen man sich wenden muss und wie dann die Prozesse aussehen. Und auch das ein Punkt, der immer so wiederkommt mit, wenn wir was machen, wollen wir dafür wertgeschätzt werden, auch von den Herstellern. Und das geht ein Stück weit auch in die Diskussion. Das ist auch ein Stück weit, wo Alex und ich mit dem Projekt ein Stück weit hin wollen. Open-Source-Projekte wollen für das, was sie tun, wenn das bei Herstellern integriert wird, auch in irgendeiner Art und Weise entschädigt werden, was dann auch diesen monetären Rückfluss zum Teil wieder mitspiegelt, der gerne gewünscht ist. Wir haben eine Anzahl von Ja-Nein-Fragen in unserem Fragebogen mitgehabt und das ist jetzt mal ein Teil davon, wo Tendenzen da sind, wo wir sagen, das ist interessant für uns. Und da geht es hier an den Punkt, das ist eine Diskussion, die bei der Eclipse Foundation ein bisschen weit angestoßen wurde. Sollte es für die Open-Source-Projekte irgendwo einen Punkt geben, wo sie für sich erklären können, dass sie nicht unter den CAA fallen und Herstellern sagen können, dass sie keine Anforderung erfüllen müssen. Und da haben relativ viele Projekte gesagt, ja, für uns wäre das schön, wenn wir irgend so eine Möglichkeit hätten. Ein zweiter Punkt, weil wir eben auch diese Rolle mit den Stewards mit betrachtet haben, war einmal, für Projekte könnt ihr euch vorstellen, dass jemand diese Steward-Rolle für euch übernimmt. Da hat die große Zahl gesagt, nein. Also das hätten wir unter Umständen so auch nicht ganz erwartet. Und die zweite Frage dann, könnt ihr euch dann vorstellen, diese Rolle selbst zu übernehmen? Und das ist so eine 50-50-Sache. Also auch da spannend, was wir dann auch gerne wieder weiterspiegeln wollen. Und auch wo wir auf Projekte dann weiter wieder zugehen wollen, warum sie es einmal nicht auslagern wollen, die Steward-Rolle, und zweitens, was sie brauchen, wenn sie das selbst übernehmen wollen oder wo dann die Entscheidung fällt, warum sie es nicht selbst übernehmen wollen.
Genau, dann würden wir zu den Stewards gucken. Vielleicht noch mal eine kurze Frage wegen der Zeit. Ich dachte, wir haben bis 45, weil du uns... Ah, okay, alles klar. Ja, dann passt, alles klar. Gut, genau, dann haben wir uns eben, wie gesagt, mit den Stewards nochmal auseinandergesetzt. Auch da ist eben die Frage mit dem Geld, ne? Wo kommt das Geld wie bei wem an und warum? Und vor allen Dingen aber eben auch, wie ist eben das Verhältnis zum Hersteller? Was wir auch da schon eben viel gehört haben, auch von den Stewards schon, dass sie halt auch gerne Tools haben wollen. Also die wollen ja gerne viel Automatisierung in dem Prozess haben. Die möchten gerne ein bisschen klicki-klicki machen und dann da durchkommen. Und was sie halt auch brauchen, ist also in klarer, verständlicher Sprache, was sie denn jetzt zu erfüllen haben und was genau die konkreten Vorgaben sind. Und das merkt man ja auch so ein bisschen, ne, wenn man jetzt sich die Diskussion und die Debatte anguckt, dass da eben offensichtlich auf jeden Fall noch nachformuliert werden muss, um den Leuten halt eben eine Handreichung zu geben, was sie machen müssen. Und das können jetzt auch nicht 200 Seiten Gesetzestext sein, sondern es muss halt relativ einfach und klar für die Projekte und für die Stewards dann klar werden, was sie denn tun müssen, wenn sie sich denn in diese Rolle begeben. Und was wir eben auch gesehen haben, und das ist auch ganz interessant, dass eigentlich die Projekte grundsätzlich, auch wenn dann der Steward für ihre eigenen Projekte sein wollen, also wenn sie sich sozusagen, also wenn ihnen klar ist, dass ihr Projekt in irgendeinem kommerziellen Produkt am Ende des Tages landet und es für sie diese Steward-Rolle geben würde, dann würden sie sich lieber da hineinbegeben, als dass sie diese Steward-Rolle auslagern würden. Also das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis. Also die Projekte haben insgesamt schon das Interesse daran, eben auch Steward werden zu wollen. Auch hier wieder nochmal zwei Grafiken. Das ist auch ganz interessant, eine Frage, die wir gestellt haben, die Projekte oder die Stewards dann glauben, dass sie dann sozusagen von ihrer Rolle als Steward auch wieder zurücktreten können. Und also auch hier ist vor allen Dingen eben der graue Balken, die Unwissenheit, das, was uns hier eben aufgefallen ist. Also auch hier muss man offensichtlich eine gewisse Klarheit reinbringen und das nochmal nachschärfen und formulieren, wie denn da eben die Vorgänge entsprechend sein können. Und die Frage dann eben, ne, sind Sie der Meinung, dass Hersteller Stewards unterstützen müssen? Relativ deutliches Ja, also dass hier eben die Hersteller sozusagen auch eine gewisse Pflicht haben. Und das sind eben alles so Sachen, die wir dann versuchen, entsprechend in der Guidance mit zu adressieren. Dann haben wir die Hersteller, das gebe ich dir wieder.
Genau, also bei den Herstellern wollen antworten, dass man die Angst hat, dass Open-Source-Projekte nicht mehr so weitergeführt werden, wie sie jetzt weitergeführt oder wie sie jetzt geführt werden. Einmal mit dem Punkt, und das sind auch Dinge, die wir schon sehen, obwohl es dafür keinen Anlass gibt, dass erste Projekte sagen, wir machen nichts mehr, der Cyber Resilience Act ist da und wir wollen uns damit nicht mehr auseinandersetzen. Zum Teil auch, obwohl man mit denen die Diskussion geführt hat, dass sie keine Verpflichtungen haben. Gab es auch welche, die ein bisschen resistent waren. Das heißt, auch da gibt es die Befürchtungen, dass Open-Source-Projekte eben, weil der Druck an unterschiedlichen Stellen kommt, nicht mehr weitergeführt werden, weil die Projekte keine Lust mehr haben. Und irgendwo müssen die Schwachstellen gefixt werden, die gefunden werden, und auch da ist die Befürchtung, dass die Open-Source-Projekte das selbst unter Umständen nicht so schaffen, wie die Hersteller das bräuchten, und dass aktuell da auch die Unterstützung zwischen Herstellern und Projekten noch nicht so gesehen wird, dass man auf ein bestehendes Ökosystem zurückgreifen kann. In dem Moment, wo das eben nicht der Fall ist, auch, haben wir dann auch nochmal grafisch, ist halt die Frage, was macht der Hersteller? Der Hersteller ist immer dafür verantwortlich, heißt, er kann sich selbst darum kümmern, er kann Projekte forken und das dann einfach selber weiterentwickeln, oder was er auch machen kann, er kann proprietäre Alternativen finden, weil wenn die als Produkt auf dem europäischen Markt verkauft werden, kann er seine Verantwortlichkeiten ein Stück weit an diese Hersteller weiterschieben. Genau, und wie bei den Stewards, auch Hersteller wollen Tools haben, mit denen man relativ einfach die Anforderung erfüllen kann und das dann weitergeben kann. Hier die Frage zu dem Punkt mit dem Forken. Die Mehrheit von den Herstellern, die auf die Fragen geantwortet haben, hat noch gesagt, dass sie selber nicht planen zu forken. Es gibt aber Hersteller, die schon anfangen, Projekte zu forken, beziehungsweise die eben auch planen, Projekte zu forken. Was ein Stück weit interessant ist, ist, dass fast keine Hersteller, die wir befragt haben, planen, proprietäre Software zu nutzen, um die Open-Source-Produkte oder Komponenten in ihren Produkten zu ersetzen. Was man hier sieht, ist, dass bei den Herstellern prinzipiell der Wille da ist, weiterhin Open-Source-Produkte einzusetzen in ihren Produkten. Eine weitere Frage war, wäre es hilfreich, wenn es eine Art Bescheinigung gibt, dass die Open-Source-Komponenten, die sie einsetzen, die Anforderungen zum CAA erfüllen, in einer gewissen Art und Weise. Diese Bescheinigung würde Herstellern helfen, laut der Mehrheit. Und was man auch sieht, die Bereitschaft prinzipiell ist da, für diese Bescheinigung auch Geld zu bezahlen. Und das ist wieder ein Punkt, der für uns sehr interessant ist. Das heißt, bei Herstellern gibt es die Bereitschaft oder den Willen, weiterhin die Open-Source-Produkte einzusetzen. Es gibt prinzipiell die Bereitschaft, dafür auch Geld zu bezahlen, wenn sie den Nachweis haben, dass die Produkte, die sie bei sich einsetzen, die Anforderungen erfüllen. Und die Open-Source-Stewards geben an, sie wollen von den Herstellern unterstützt werden. Und das ist das, wo wir jetzt auch ein Stück weit mit hin wollen, die beiden zusammenzubringen und den einen in die Lage zu versetzen, diese Anforderungen oder zu zeigen, dass die Anforderungen erfüllt werden, und die anderen bezahlen dann dafür und unterstützen die Open Source Projekte. Genau. Wie geht's weiter? Im Prinzip erstmal ruhig bleiben. Es rennen draußen viele rum, die sagen, Open Source stirbt. Es kommen die Nächsten, die sagen, Hersteller können alle nicht mehr arbeiten. Unter CA würde das komplette Ökosystem zerstören. Nach ein, zwei Bier sieht es meistens gar nicht mehr ganz so schlimm aus. Wie geht es bei uns weiter? Wir werden mit den Ergebnissen aus den Fragebögen einen Bericht erstellen. Der Plan ist, mit dem Bericht zur Kommission zu gehen und dort die Ergebnisse mal vorzustellen. Dann auch zu schauen, die Kommission hat den Auftrag, dieses Jahr noch Guidance, also Hilfestellungen für Open Source Projekte oder generell zum Thema Open Source rauszubringen. Und wir denken, dass über die Fragebögen auch ein paar Dinge mit aufgekommen sind, die in den aktuellen Entwürfen, die es zu Open Source Guidance gibt, die dort noch nicht so adressiert sind. Das heißt, wir versuchen dann zurückzuspielen, dass bestimmte Erklärungen halt noch spezieller werden oder generell für bestimmte Themen noch Erklärungen gefunden werden. Wir werden uns weiter mit Projekten, Stewards und Herstellern zusammensetzen und mit denen reden und schauen, wie man diese drei Rollen stärker zusammenbringen kann. Und wer mag, kommt gerne auf uns zu, sprecht uns an. Wir sind im Austausch mit Marktaufsichten und Kommission, weil am Ende, oder Marktaufsicht, Marktüberwachung, am Ende ist die Marktüberwachung die das Ganze durchsetzt auf Herstellerseite und schaut, ob die Hersteller ihre Produkte so rausbringen, wie sie es müssen, und ob sie die Open-Source-Komponenten, die sie bei sich einbauen, auch so unterstützen oder dass die Sachen erfüllen, die sie erfüllen müssen. Wie gesagt, Input. Wir sind immer für Input offen. Und was es halt braucht, Hilfestellungen und Tools und Geld, um das Ganze als Ökosystem weiter voranzubringen.
Genau.
Danke.
Und jetzt können wir Fragen machen.
Ja, vielen Dank für den Überblick. Wir haben jetzt ganz viel über, irgendwas, was im Endeffekt Papierkram ist, gehört. Erwartet ihr, dass dieses Gesetz tatsächlich auch die Cybersicherheit erhöht von irgendwelchen Produkten?
Ja.
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 Also ich glaube, man kann eigentlich da so drauf gucken wie auf so eine Datenschutzreform. Ja? Also es geht immer darum, halt irgendwie den großen Batzen von Müll vom Markt zu bringen, und ich glaube, das wird mit dem Gesetz gelingen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Marktaufsichten am Ende des Tages hinter irgendwelchen Projekten oder Stewards her sind, sondern vor allen Dingen hinter Herstellern, die bekanntermaßen sich nicht so wahnsinnig um IT-Sicherheit kümmern, sondern halt irgendwelchen Müll auf den Markt werfen, und die wird man damit sicher adressieren können.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ihr habt vorhin erwähnt, dass Medizinprodukte und andere ausgenommen sind. Stimmt das?
Ja, das liegt daran, dass die schon ihre eigenen Regulierungen haben, die über den, also prinzipiell ist der Gedanke, dass wenn eine Produktkategorie schon eine Regulierung hat, die mindestens genauso streng ist wie der Cyber Resilience Act, dann sind sie davon ausgenommen. Und Medizinprodukte zum Beispiel, da geht es zum Teil noch weiter.
Ich sehe keine weiteren Fragen noch.
Ansonsten, wir geistern hier auch noch ein bisschen rum eben mit besagten Biere, und ihr könnt uns da auch immer noch ansprechen. Aber da, Lars.
Ja, Lars Bartsch, Transparenzhinweis, ich bin auch vom BSI, so wie der Michael. Eine Frage zu der Folie Herstellerbefragung. da ist dann doch ein gewisser Anteil an Herstellern, die sagen, okay, wir sind bereit, das zu forken und oder bereit, auch dafür zu bezahlen. Habt ihr denn Informationen darüber, was deren Usual Suspects sind an Tools, an Open-Source-Komponenten, wo man vielleicht festmachen könnte, okay, das ist halt das, wo halt diese Bereitschaft da ist, oder ist es so eine hypothetische Antwort von denen gewesen?
Also ich glaube, wenn man sich den Markt anguckt, dann ist es so, dass es halt viele Hersteller gibt, die das einfach schon machen, also die sozusagen Projekte einfach forken, und die reden ja jetzt auch alle sozusagen miteinander und überlegen, wie man eben grundsätzlich agieren kann. Und also ich kenne jetzt niemanden von den Playern, die jetzt in Brüssel rumlaufen und die das mit einer gewissen Monstranz vor sich hertragen würden und sagen, wir fangen jetzt an, wie wild zu forken. Also das will eigentlich keiner, gleichwohl wird es aber als Option gesehen. Also es ist ja auch ein gehbarer Weg, das zu machen, und entsprechend wird sich damit auseinandergesetzt. Aber wenn man sich eben auch anguckt, dass sie halt grundsätzlich mit den Stewards zusammenarbeiten wollen, ist das, glaube ich, mal der erste Weg, den Hersteller versuchen zu gehen. Also eben tatsächlich mit den Projekten irgendwie in den Austausch zu kommen, mit denen dann halt tatsächlich so eine Beziehung aufzubauen. Und wenn das dann scheitern sollte, aus welchen Gründen auch immer, also dass das Projekt einfach auch sagt, ich finde euch als Firma auch einfach wirklich unangenehm und möchte nicht euer Steward sein, das kann ja sein, dann muss ja für die trotzdem noch irgendwie ein Weg offen sein, und deswegen ist das natürlich schon was, mit dem die sich auseinandersetzen, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie in der Breite schon vorbereitet wird, würde ich sagen, oder?
Da, wo wir das sehen, ist es auch mehr der Hersteller, der für sich sagt, ich forke das, weil dann ich habe ja sowieso die Verantwortung, muss ich mich mit dem Projekt nicht mehr auseinandersetzen, weniger bestimmte Projekte, die jetzt geforkt werden. Wobei es auch nicht viele waren, die gesagt haben, aber wir sehen, dass es Projekte oder dass es Hersteller gibt, die für sich sagen, wir forken Projekte.
Ich würde noch mal ganz kurz bei den Forks einhaken, wenn es jetzt schon Betriebe und Firmen gibt, die sagen, die machen das. Ist das einfach nur für deren eigene Compliance, also sowas wie zivile Luftraumüberwachung, auch Defense und so, machen das ja meistens mit jeglichen Tools, die sie haben, und ziehen dann da direkt Updates rein, einfach um zu zeigen, dass sie quasi für ihre jeweilige Infrastruktur compliant sind.
Genau, also das Prinzip ist ja, als Hersteller bin ich für das komplette Produkt, egal was dort drin ist, verantwortlich. Wenn ich proprietäre Komponenten einfüge, kann ich die Verantwortlichkeit ein Stück weit weitergeben. Und für Open-Source-Projekte, wenn ich es forke, sage ich einfach, dann ist es meine Komponente per se und ich bin dafür verantwortlich, muss ich mich mit dem Projekt nicht mehr auseinandersetzen. Das ist dann im Prinzip genauso.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar könnten das die Open-Source-Leute nicht einfach in der Lizenz irgendwie sagen, dass sie wollen, dass die Hersteller ihnen irgendwie halt, also dass die das halt machen und dass die es dann halt selber entscheiden können?
Also ich würde jetzt versuchen zu vermeiden, dass es CAA-freie Software-Lizenzen da rausfallen. Also ich glaube, wir haben genug Lizenzen und insgesamt, also genau weiß ich jetzt nicht, wie du das reinschreiben willst, aber also den Use Case darf man ja auf jeden Fall nicht ändern, sonst wäre es keine freie Software-Lizenz mehr. Also wenn ihr mit dem Zeug machen, was ihr wollen. Von daher wüsste ich jetzt nicht so genau, was die Lizenz bringen sollte. Wenn man sich dann eben anguckt, wie der Kirk halt drauf reagiert hat, ist es, glaube ich, so der Weg, den ich Projekten auch vorschlagen würde, nämlich zu sagen, schön, dass ihr CAA-compliant werden wollt. Hier wäre dann der Vertrag für die Beratung.
Dann nochmal ein herzliches Dank an die Speaker.
War gut.